Hi und willkommen zu Expedition Investment. Martin hier heute. Ja, haben wir, würde ich sagen, eine ganz spannende Folge für euch. Und zwar egal, ob ihr noch blutige Anfänger seid oder noch gar nicht begonnen habt oder ob ihr schon etwas länger drin seid im Thema, denn wir sprechen heute auch darüber, was Politik mit eurer Geldanlage zu tun hat. Erstmal möchte ich aber Hallo zu Birte sagen. Hallo Birte.
Hallo Martin.
Birte, wie ihr vielleicht wisst, ist Redakteurin bei Das Investment, einem B2B-Magazin für Finanzfragen. Also da geht es natürlich um Finanzthemen, habt ihr sicherlich schon mal gemerkt, weil die so viel Ahnung hat. Und bei ihrer Arbeit trifft Birte auf echte Experten und führt teilweise ganz spannende Interviews. Und deswegen bin ich froh, dass Birte uns heute eins von diesen Interviews mal mitgebracht hat. Birte, mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Hans-Jörg Naumer gesprochen. Der ist Kapitalmarktstratege, Ökonom und jemand, der extrem komplizierte Zusammenhänge sehr, sehr gut erklären kann. Und im Interview hat er auch wirklich ein paar richtig spannende Denkanstöße geliefert, sowohl für Einsteigerinnen als auch Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind beim Thema Investieren.
Sehr gut, dann würde ich sagen, bauen wir das chronologisch auf und fangen erstmal an für die Einsteiger. Was hat er denn da gesagt?
Ja, das Erste ist gleich absolut grundlegend. Sparen allein, das reicht heute einfach nicht mehr aus.
Das haben wir auch schon mal hier bei Expedition Investment gesagt. Aber es ist immer wichtig, wenn andere Leute es noch sagen. Deswegen hören wir mal rein, was Hans-Jörg Naumer dazu gesagt hat.
Genau, kann man einfach nicht oft genug betonen.
Wir haben wieder Inflation, das ist das Allererste. Und der zweite Punkt ist, wir müssen damit rechnen, dass die Inflationsraten in der Zukunft höher werden und nicht niedriger. Ich sage das vor allem mit Blick auf unsere demografische Entwicklung zum Beispiel. Ich sage es aber auch, wenn ich an das Thema Deglobalisierung denke, was von Amerika losgetreten wird. Die Zölle werden sich in Preisen übertragen. Das heißt, ich muss mit der Inflation rechnen und damit bin ich genau bei dem Punkt. Sparen ist natürlich immer der allererste Schritt. Ich habe was, womit ich was machen kann. Dann muss ich aber zum Investieren kommen. Denn wenn ich das Sparen nur auf irgendeinem Sparbuch liegen habe, einem Konto liegen habe, wo ich nur wenig Zinsen erwarten kann, kann ich selten erwarten, dass ich die Inflation tatsächlich schlage. Und das wäre so die erste Verteidigungslinie in meinem Kapitalaufbau, dass ich sage, egal was ich mache, die Rendite muss die Inflation schlagen.
Ja, das fand ich schon mal richtig, richtig spannend, weil Naumer hier halt sagt, Sparen ist auf jeden Fall der Anfang, sollte man machen. Aber ohne Investieren verliert das Geld real auch an Wert.
Ja, muss man natürlich auch gucken. Ich glaube, gerade heutzutage sind wieder viele Leute stärker darauf fokussiert zu sparen, wegen der unsicheren Wirtschaftslage und so. Aber wer nur spart, könnte sein, dass der sich arm spart. Ist es das?
Genau, also einfach, wenn du das Geld dann halt nur so auf dem Konto rumliegen hast und da wahrscheinlich im Zweifel halt auch keine Zinsen bekommst, es aber eine Inflation gibt, dann verliert das Geld halt an Wert. Und Hans-Jörg Naumer, der hat es auch auf eine richtig schöne Formel gebracht.
Wir müssen also vom Sparen Geld zur Seite legen, ansammeln, zum Investieren kommen. Ich sage gerne dazu, das Geld muss für dich arbeiten. Also investieren heißt in Wertpapiere anlegen, in Fonds anlegen. Das heißt dann am Ende in, sagen wir, Anleihen, Aktien zu sein, vielleicht eine Mischung aus beidem. Und dann habe ich eben auch Anteil bei Aktien zum Beispiel an den Unternehmensgewinnen, weil ich ja Dividenden erwarten kann. Und diesen Schritt muss ich machen, vom Sparen zum Investieren kommen.
Ja, und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie man eben diesen Schritt vom Sparen zum Investieren eigentlich schafft. Und er hat sehr naheliegend gesagt,
ich sage mal ganz einfach machen. Und ich sage das ganz bewusst so ein bisschen provokant vermutlich, weil das ja so fürchterlich kompliziert manchmal klingt. Aber ich denke, gerade wenn man noch wenig Erfahrung hat, ganz am Anfang, das Erste, was man machen sollte, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, auch mal zu sagen, Mensch, das tut ja gar nicht weh und das war gar nicht so schwierig, dass ich einfach anfangen will zu sagen, okay, ich überlege mir, was kann ich im Monat zur Seite legen. Und das, was ich im Monat zur Seite legen kann, das kommt grundsätzlich in einen Sparplan.
Das hört sich ja wirklich sehr simpel an, als Strategie einfach anzufangen mit einem Betrag, wie groß der jetzt auch immer ist. Eigentlich ein bisschen zu simpel, weil die Finanzwelt assoziiert man ja eher mit kompliziert und kann ich schwer durchdringen.
Ja, könnte man meinen, aber genau das ist der Punkt. Naumer sagt, viele warten einfach viel zu lange, weil sie eben denken, sie müssten alles verstehen, was da in der Finanzwelt vor sich geht. Dabei ist eben das Entscheidende, überhaupt einfach anzufangen. Und dann auch, ganz wichtig, hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, dran zu bleiben.
Jeden Monat den gleichen Betrag, 50 Euro, 60 Euro, es geht mit kleineren, größeren Beträgen. Und dann würde ich sagen, da beginnt mein Vermögensaufbau. Und wenn ich vielleicht schon Geld habe, dann würde ich mich auch frei machen von der großen Sorge, die manche Anleger, glaube ich, tatsächlich tief in ihrem Innern haben. Da passiert was. Was wird der Donald Trump machen? Gehen die Aktien runter? Ja, nein. Und dann kann ich das Geld einfach in diese Lösung investieren und sagen, jetzt macht mal. Und ich binde mich damit selbst an eine Strategie, die mittellangfristig trägt. Und ich kann das Wochenende genießen, meinen Feierabend genießen und ich muss nicht am ganzen Tag, den ganzen Tag über meine Kapitalanlage nachdenken.
Und für die Hörer, die sich jetzt denken, ja, aber es geht ja nicht immer aufwärts. Stimmt, viele Leute haben sicherlich Angst, gerade vor Kursschwankungen, aber auch das ist normal, ne?
Genau, das ist völlig normal. Das war auch der nächste Punkt im Gespräch. Risiko gehört nun mal auch mit dazu. Aber man wird eben dafür auch belohnt.
Wer mehr Rendite will, muss bereit sein, mehr Risiko zu nehmen. Er muss damit leben, dass Kurse auch mal fallen können. Die Historie lehrt uns, dass die Risikobereitschaft auch mit einer Mehrrendite belohnt worden ist. Ich habe das über viele Jahre und Jahrzehnte nachvollzogen. Das ist einfach immer wieder wahr.
Und er hat noch was anderes super Wichtiges gesagt, nämlich, dass man eigentlich vor ganz anderen Dingen Angst haben sollte.
Die zwei Risiken, die viele Anleger nicht bewusst wahrnehmen, eins haben wir schon gesprochen, ist klar die Inflation. Und das zweite Risiko, ich sag's mal ein bisschen flapsig, mit Bitte um Nachsicht, ist das Risiko, dass da heißt, dass am Ende des Lebens, am Ende des Geldes noch zu viel vom Leben übrig ist.
Also zu wenig Rendite könnte natürlich ein Problem sein, weil man ja gerade, wenn man älter ist, nicht mehr arbeiten geht und man muss ja gucken, wie das Geld reinkommt. Aber die große Frage ist jetzt natürlich, was hat er denn dazu gesagt? Hat er dir Tipps gegeben, wie unsere Hörerinnen das gut umsetzen können, wie die da hinkommen?
Ja, das hat er auch. In einer Frage von mir ging es dann auch darum, wie baue ich denn mein Depot eigentlich am besten auf?
Ja, also wenn ich mit einer breiten Streuung anfange, ich sag mal, für junge Menschen würde ich grundsätzlich sagen, breit gestreut 100% in Aktien. Also es ist für mich immer wieder die Empfehlung, warum, wenn jemand um die 20 ist, vielleicht einen Beruf durchstartet, im Studium erstes Geld verdient, der hat eine Lebenserwartung noch von vielleicht 80 Jahren. Der kann das Geld wirklich für sich arbeiten lassen. Breit gestreut. Das heißt für mich eine globale Anlageform, vielleicht mit einer stärkeren Beimischung Europas, würde ich sicher empfehlen. Denkt mal dran, dass der Dollar schwächer werden kann zum Beispiel. Der zweite Punkt ist, ich würde mich dann so ein Stück weit an der Daumenregel 100 minus X festmachen, wenn was meine Allokation betrifft. Das heißt, ich würde mich fragen, wie alt bin ich? Sagen wir mal 50. Und dann würde ich 100 ist meine quasi Lebenserwartung. 100 minus 50 und da wäre ich dabei, dass ich 50% Aktien im Portfolio habe, so circa. Und der Rest wären dann vielleicht Staatsanleihen oder es wäre Bargeld, nicht Bargeld, aber Bankeinlagen oder ähnliches. Ich glaube, das ist eine gute Lösung und das kann man heutzutage mit wirklich guten Produkten sehr einfach abbilden.
Und das Schöne ist, diese Regel, die er genannt hat, passt sich automatisch auch der Lebensphase an.
Genau, wenn man es also braucht, kann man, wenn man jung ist, etwas mehr Risiko gehen und desto älter man wird, desto weniger das Risiko. Man kann aber natürlich auch relativ risikolos anfangen als junger Mensch, oder?
Ja, also man kann auch natürlich, man muss nicht diese Regel befolgen, die er nennt, aber man hat halt als junger Mensch einfach ein bisschen mehr Zeit, auch Sachen auszusitzen, wenn es eben mal Kursschwankungen an der Börse gibt. Und wenn du als junger Mensch nur in sehr, sehr sichere Anlagen investierst, ist die Rendite halt relativ niedrig und dann profitierst du halt über die ganzen Jahre nicht vom Zinseszinseffekt. Und dann hast du später halt einfach weniger Zeit, mehr aufzuholen.
Das hat er dir sicherlich auch erklärt, den Zinseszinseffekt, darauf verweist ja jeder. Der ist ja auch irgendwie, ist ja sehr einfach, aber dann doch schwer zu verstehen.
Genau, das hat er mir an einem richtig schönen Beispiel einmal vorgerechnet.
Ich habe mir überlegt, 100.000 Euro bei 6% und es wäre wie gesagt keine reine Aktienlösung, da wären Staatsanleihen mit drin. Wenn ich 40 Jahre Zeit habe, also jetzt gerade vielleicht anfangen Geld zu verdienen, dann reicht's, wenn ich jeden Monat 52 Euro einzahle. Habe ich nur noch 30 Jahre Zeit, weil ich vielleicht sage, ah, ich bin noch jung, ich brauche die Kohle und wer weiß, was kommt und die Urlaube sind so früh so schön und es wird mir alles fehlen und es am Wochenende groß ausgehen, was auch immer, verliere ich diese 10 Jahre, habe ich nur noch 30 Jahre Zeit und muss jeden Monat 102 Euro bringen. Das kann man dann durchspielen. Jemand, der nur noch 10 Jahre Zeit hat, also wirklich ein Schnellinvestor sozusagen, der merkt, hoppla, jetzt ganz langsam wird es mit der 67 als gesetzlicher Renteneintritt doch ziemlich eng. der müsste jeden Monat 612 Euro zur Seite legen. Das können mit Sicherheit die allerwenigsten in Deutschland. Das heißt also, der Zinseszinseffekt trägt da ganz enorm durch. Und ich kann nur sagen, es gibt keinen Grund, nicht heute mit dem Beginn eines Sparplans zu beginnen.
Ja, und er hat mir dann außerdem auch noch erzählt, wie man sich selber vielleicht auch ein bisschen austricksen kann, damit man auch anfängt und dabei bleibt.
Wenn ich dann aber mit einem Sparplan anfange und mich daran gewöhne, dass das jeden Monat weg ist und ich time den Sparplan am liebsten auf den Tag, wo mein Gehalt reinkommt, dann ist das Gehalt weg. Also nicht das Gehalt natürlich, sondern der Beitrag ist weg. Und es tut mir gar nicht weh. Und ich würde sogar noch eins draufsetzen und würde sagen, klugerweise würde ich den Sparplan dynamisieren. Lieber ein bisschen klein anfangen und dann aber sagen, mit jedem Gehaltszuwachs lege ich 50% vom Gehaltszuwachs, was ich also mehr habe, drauf. Das bedient dann so mein Fairnessgefühl. Ja, ich sage, hab 100 Euro mehr, 50 sind für mich, die gebe ich jetzt aus. Und die anderen 50 kommen in den Sparplan. Also ich schlage mir da selbst ein Schnippchen.
Wie wir bei Expedition Investment immer wieder hören und auch gelernt haben, ist gerade diese Psychologie des Anlegens immens wichtig.
Das ist verhaltensökonomisch hochrelevant, dass wir als Menschen eine Investition erstmal als Verlust empfinden. Das ist nicht rational, weil ja jeder sagt, Mensch, das ist ja dann mein Fonds, das Geld gehört ja mir und es macht was für mich. Aber wir sind einfach von unserer Menschwerdung über die Jahrhunderttausende von Jahren gewöhnt, dass wir alles, was wir haben, schnell konsumieren. Man nennt das psychologisch, wir wollen Instant Satisfaction, die sofortige Lustbefriedigung. Wer weiß, was morgen ist und die Lebenserwartung vor 300.000 Jahren, noch nicht die Lebenserwartung von heute. Kann man ja irgendwie verstehen.
Und jetzt einmal kurz Werbung. Ihr wollt Anlegen nochmal von den Basics an verstehen? Dann hört auch in unseren neuen Podcast rein. Investieren aber richtig. In 6 Folgen erzählen euch Expertinnen und Experten wie Tijen Onaran, Dr. Andreas Beck oder Jessica Schwarzer alles, was ihr braucht. Vom Sparplan über Portfolioaufbau bis zu der Frage, was passiert eigentlich genau, wenn an der Börse gehandelt wird? Investieren aber richtig, überall da, wo es Podcast gibt. Und jetzt geht's weiter in der Show. Liebe Birte, du hast mit Hans-Jörg Naumer auch über Themen gesprochen, die sicherlich auch für Experten oder für Leute, die schon regelmäßig investieren, interessant sind, nämlich über den Einfluss von Politik und Kapital. Also was hat tatsächlich meine Entscheidung an der Urne vielleicht damit zu tun, mit meinen Finanzen?
Genau. Ich habe nämlich mit Hans-Jörg Naumer auch über Populismus und Kapitalmärkte gesprochen. Sieht man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so den Zusammenhang, aber er hat das wirklich extrem gut und faszinierend erklärt, was für Gefahren durch Populismus drohen, eben nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich.
Natürlich kommt populistische Politik bei den Unternehmen an. Ja, denken wir an Zollpolitik. Das ist ja Populismus im Prinzip pur. Den Populismus kann man immer wieder fix machen, indem er sagt, oder verständlich machen, indem er sagt, es ist immer das Wir gegen die. Und dann suche ich mir raus, wer ist das Wir? Das kann ein Land sein, das kann wir, das allwissende Volk sein, gegen die anderen Länder oder gegen die Eliten des eigenen Landes. Da kann man viele Platzhalter reinfüllen, dummerweise, was macht's halt so geländegängig. Und da merkt man es natürlich und für mich ist diese Deglobalisierung eine ganz klare und durchaus negative populistische Politik. Das merken wir über das Wachstum, das merken wir, dass die Firmen damit natürlich sich neu orientieren müssen, wo sind die Absatzmärkte und dergleichen.
Wenn Länder sich abschotten, dann leidet am Ende das Wachstum.
Aber das Erste, was ja passiert ist, Zölle heißt weniger Wettbewerb. Heißt, ich kann höhere Löhne nehmen, zumindest in dem Land, das sich abschottet. Heißt, für die Endkonsumenten mehr Inflation, ganz klar. Heißt, dass die Produkte eher schlechter als besser werden. Warum? Ich kann ja jetzt fröhlich in meinem eigenen Land produzieren, habe die lästigen Konkurrenten aus dem Ausland nicht mehr, kann es mir bei der Innovation gemütlicher angehen lassen. Also schlechtere Produkte, höhere Preise. Und das Entscheidende ist, und das merken wir jetzt gerade, wenn wir die Inflationserwartungen sehen der amerikanischen Konsumenten, das schlägt noch viel schneller durch, als man glaubt. Denn natürlich ist es ja so, ein Zoll wird nicht von den Deutschen, von den Chinesen oder von den Autobauern aus Übersee gezahlt. Die werden einen Teil davon möglicherweise in ihrer Marge aufzufangen versuchen, um den Endpreis einigermaßen erträglicher zu halten nach den aufgeschlagenen Zöllen dann. Aber der größte Teil der Zölle kommt als Mehrwertsteuer, die an der Grenze erhoben wird, 1:1 an der Ladentheke an. Und die Erkenntnis schlägt gerade durch.
Also weniger Wettbewerb, höhere Preise, das klingt nicht nach einer cleveren Strategie und das klingt doch so ein bisschen sowas, dir der Naumer erzählt hat, also es klingt so ein bisschen so wie das, was in aller Munde immer noch ist, die Zollpolitik Amerika und die Abschottung. Das hängt sicherlich zusammen, oder?
Ja, genau. Er hat dann auch erklärt, wie sich eben solch populistische Politik an den Märkten zeigt.
Wir haben es zum Beispiel sehr deutlich gemerkt, als in Amerika dann der Liberation Day ausgerufen wurde und die Leute plötzlich gemerkt haben, okay, Befreiungstag heißt, ich hau der halben Welt oder der ganzen Welt enorm hohe Zölle um die Ohren, das kann nicht gut gehen. Und da hat der Dollar ja enorm verloren und er hat vor allem deswegen verloren, weil die Anleger aus dem amerikanischen Aktienmarkt raus sind, zum Teil auch aus dem Anleihenmarkt raus sind. Und das wird jetzt spannend, da müssen wir wirklich mal drauf achten. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil die, wie soll man sagen, der Dollar war immer der sichere Hafen. Die Staatsanleihen in Amerika waren immer der sichere Hafen. Wenn da jetzt so die Erfahrung, die Erwartung reinkommen, die Geschichte ist vorbei, dann wird es wirklich interessant, was passiert. Wir sind noch nicht an dem Punkt, das kann man jetzt sagen, aber ich stelle mich zumindest jetzt mal auf eine anhaltende Dollarschwächung ein, höhere Renditen, die wir auch schon vorher hatten bei den Staatsanleihen in Amerika. Also die Welt sortiert sich gerade in der Tat schon ein Stück weit neu.
Okay, super spannend. Und was bedeutet das jetzt für AnlegerInnen? Was bedeutet das für mich?
Wie schon Douglas Adams gesagt hat, don't panic und am besten immer ein Handtuch dabei haben. Nein, also nicht in Panik verfallen, aber verstehen, dass politische Entscheidungen eben auch auf die Kapitalmärkte unmittelbare Auswirkungen haben können.
Ich bin schon ein Stück weit skeptisch, was das amerikanische Wachstum, die amerikanische Wirtschaft betrifft. In der Summe stelle ich mich darauf ein, dass das Risikoszenario zumindest einer Rezession höher ist, als dass die Kapitalmärkte gerade einplanen. Das heißt also, dass wir da nochmal einen Rückschlag am Aktienmarkt sehen, weil die Gewinnerwartungen angepasst werden über die nächsten Quartale. Dieses Risiko ist höher, als es der Markt sieht. Mir wäre aber nochmal wichtig, eins zu sagen. Populismus ist etwas, was Wachstumsaussichten verschlechtert. Wir haben das auch mal nachgewiesen oder nachgemessen, auch Renditen verschlechtert. Das muss ich leider so sagen. Für mich als Investor ist aber bei allem, wo ich mich auch als Ökonom immer mal wieder ärgere und Kopf schüttel und sage, wie geht das und warum muss das so sein, ganz entscheidend. Ich habe Treiber, die Wachstum weiterhin versprechen, auch wenn es vielleicht niedrigeres Niveau ist, auch wenn es zu Umschichtungen kommt. Ich würde stärker auf Europa setzen, zum Beispiel anlagetechnisch gesprochen. Von meiner Grundaussage, ich muss investiert sein, würde ich keinen Millimeter abrücken.
Er hat dann auch noch eine spannende Studie erwähnt, die das Ganze belegt.
Ich bin da drauf gekommen, es gibt ein Papier, das wirklich aufsehenerregend war, fand ich. Das 23 erschienen ist, haben drei deutsche Ökonomen, Schularik, Prebisch und Funke, zusammen gemacht. Und die haben genau gesagt, sie haben über die letzten 200 Jahre populistische Regierungen, die es schon früher in der Vergangenheit auch gab, nachvollzogen und haben dann mal geguckt, was haben die denn an Wachstum geliefert und haben so quasi einen ökonomischen Zwilling zu den Ländern entwickelt und haben gesagt, okay, das ist dabei rausgekommen, das können wir messen an Wachstum, haben immer 15 Jahre nach Regierungsantritt gemessen, also die ganze Strecke dahin, und haben dann verglichen, wenn die Politik sich nicht geändert hätte, wo wären die rausgekommen? Und das auch nochmal verglichen zum Weltdurchschnitt. Um es kurz zu machen, diese Länder haben in diesen 15 Jahren zwischen 9% und 18%, je nachdem mit was man es vergleicht, Prozentpunkte, weniger Wachstum gebracht, was ein Hammer ist auf 15 Jahre. Das wäre im schlechtesten Fall etwa 1/5 weniger von dem, was tatsächlich möglich gewesen wäre.
Okay, also das ist schon enorm. Populismus macht nicht nur schlechte Stimmung, sondern kostet auch tatsächlich handfest Geld. Okay, da würde ich sagen, ich hoffe, Birte, tatsächlich, dass du uns demnächst wieder von deiner Arbeit spannende Interviews und spannende Gäste mitbringst. Ich habe es echt genossen.
Aber sicher doch.
Ja, das ist lieb von dir.
Ja, so bin ich.
Und so ist sie wirklich. Und danke an alle, die heute zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Und ciao.
Tschüss. Bitte beachtet, dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Redaktion und Host Birte Penzhorn und Martin Formig-Brückner. Schnitt, Produktion, Sound und alles, was schön ist, Leif Düsen. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und gar keine Folge mehr verpassen.